Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche und eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, live aus dem Urlaub zugeschaltet, aus dem wohlverdienten Skiurlaub zugeschaltet. Hallo Johannes.
Hallo Martin. Ja, es ist leider nicht ganz so ein Urlaub, sondern teilweise. Ich arbeite weiterhin. Wie auch heute, wobei das ist ja keine Arbeit, das ist ja ein Vergnügen. Gerade weil wir auch wieder einen super interessanten Gast hier bei uns willkommen heißen dürfen. Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen und uns ja quasi deine Insights zum Thema Wasserstoff, Energiesystem und so weiter zu teilen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, bin gespannt auf die Diskussion mit euch beiden.
Hallo Bernd, vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank fürs Kommen. Und wie immer an dieser Stelle, es wird den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin geben, die dich wahrscheinlich noch nicht kennt und die auch dein Unternehmen noch nicht kennt oder deine Vereinigung oder wie man es immer nennen will, Epico. Insofern würde ich dich bitten, mit einigen Worten, mit einigen Sätzen dich persönlich vorzustellen und dann schlage ich vor, wir schließen so den Bogen auf Epico und unterhalten uns dann, was ihr da macht.
Ja, sehr gerne. Also Vereinigung ist wahrscheinlich nicht ganz das perfekte Wort für Epico, sondern ich würde sagen Think Tank und Netzwerk. Mhm. Epico wurde von mir gegründet, wird auch von mir geleitet, ist ein relativ neuer Think Tank im politischen, vorpolitischen Berlin. Uns gibt es jetzt seit etwas über 2 Jahren. Mhm. War eine sehr spannende Zeit, mit Epico loszulegen. Die Energiewelt ist ja unglaublich dynamisch, agil und intensiv auch. Wir haben sowohl ein Büro in Berlin, damit sind wir gestartet, als auch seit September ein Büro in Brüssel. Und ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, brauchst du noch einen Think Tank in der Landschaft? Haben wir davon nicht schon genügend? Und die Frage wird mir natürlich auch öfter gestellt.
Wenn du mich dir auch gestellt, okay.
Aber meine Antwort darauf ist ganz klar, ja, den brauchen wir unbedingt. Wir sind wie andere Thinktanks auch darauf fokussiert, Klimaneutralität zu erreichen. Und wir setzen dabei vor allem auf die Dynamik vom Markt und Innovation, nicht dogmatisch. Aber wir glauben, wir brauchen diese Triebfedern, Klimaneutralität zu erreichen und das Ganze auch dann mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum und mit Sozialverträglichkeit zu verbinden. So wird unserer Meinung nach ein Schuh draus. Und Epico entwickelt dafür Strategien, entwickelt dafür Konzepte. Wir machen Studien, wir koordinieren Studien, wir schreiben Policy Paper, machen Veranstaltungen, ganz klassisch. Und wir sind gleichzeitig auch Netzwerk. Das heißt, wir wollen auch unsere Arbeit nicht nur für den Elfenbeinturm produzieren, sondern wir wollen sie bewusst auch in den vorpolitischen Raum, auch in den politischen Prozess einbringen. Und da hilft dieser Netzwerkaspekt sozusagen als Transmissionsriemen für die Konzepte, die wir erarbeiten. Und dort sind wir mit verschiedenen Parteien im Austausch, mit verschiedenen Unternehmern, Vertretern der Wirtschaft, aber auch mit vielen Vertretern der Wissenschaft, der NGOs. Und ja, unser Nukleus ist quasi der Beirat dieses Netzwerkes, also der Beirat von Epico. Und da haben wir ein paar sehr spannende Personen aus der Politik, von der CDU, CSU, von den Grünen, von der FDP. Die Gewerkschaften sind mit an Bord. Größere Unternehmen auf C-Level sind repräsentiert, aber eben auch NGOs und spannende Wissenschaftler, vor allem Ökonomen. Genau, und zu den Themen. Wasserstoff war eigentlich von Anfang an eins der absoluten Fokusthemen von Epico. Wir sind daneben auch, und das geht natürlich alles ein Stück weit auch ineinander über, sehr stark involviert in dem Thema erneuerbaren Ausbau, Strommarktdesign, sind auch Mitglied der Plattform Klimaneutrales Stromsystem, die hier in Berlin vor kurzem gegründet wurde und sich mit dem Strommarkt der Zukunft beschäftigen wird. Weitere Themen sind CO2-Bepreisung, Klimaclubs ist auch ein Thema, das wir uns genau angucken, die übrigens auch beim Thema Wasserstoff vielleicht eine Rolle spielen können. Mhm. Und Digitalisierung, so ein weiteres Thema, was für uns eine große Rolle spielt. Mhm. So viel erstmal zu Epico in einer Nussschale. Du hattest auch gefragt, was mich persönlich ja, bisher beschäftigt hat im Energiebereich. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Eigentlich bin ich mit dem Thema Wasserstoff das erste Mal in Berührung gekommen zu meiner Werkstudentenzeit tatsächlich bei Linde in Höringskreuth, also wahrscheinlich gar nicht so weit davon entfernt, wo ihr gerade sitzt. Ich bin ja auch gebürtiger Oberbayer aus dem schönen Wolfratshausen. Und ja, und damals war bei Linde schon das Wasserstoffzeitalter ehrlich gesagt angebrochen. Die hatten auch schon eine Wasserstofftankstelle. Ja. Da haben noch nicht so viele Autos getankt. Man könnte auch die These aufstellen, dass Linde vielleicht ein bisschen zu früh dran war bei dem ganzen Thema Wasserstoff. Aber es gab schon Unternehmen, die das Potenzial auch damals schon erkannt haben. Für mich persönlich war es sehr spannend, dort einen Einblick in den Energiebereich zu kriegen. Mhm. Und ich bin dem Energiethema auch dann treu geblieben. Ich bin in München erstmal auf Magister noch studiert, Fokus auf Wirtschaftsgeografie und Politikwissenschaften, dort auch dann mich schwerpunktmäßig mit europäischer Energiepolitik beschäftigt in der Nachbarschaft, habe dann auch promoviert zu dem Thema europäische Gasversorgungssicherheit. Ein Thema, das mich in der letzten Zeit natürlich nochmal enorm eingeholt hat.
Ja, das glaube ich.
Ja, genau. Bewusst übrigens die Alternativen damals schon zu Russland angesehen, weil eigentlich damals schon klar war, dass das, ja, dass das viel zu großes Risiko ist, da wesentlich auf Russland zu setzen. In der Zwischenzeit hat sich die Abhängigkeit von Russland nochmal deutlich erhöht. Und ja, hat uns auch in die Situation gebracht, in der wir uns jetzt befinden. Und genau, promoviert habe ich in Paris und in Oxford dazu und habe immer noch so ein kleines akademisches Standbein, kann man sagen, einen Lehrauftrag am College of Europe habe und dort auch das Thema Wasserstoff tatsächlich eine wichtige Rolle spielt. Beruflicher Natur oder hauptberuflich, wenn man so möchte, habe ich Zwischenstation bei der Europäischen Kommission gehabt, zu so erfolgsversprechenden Themen wie einem Freihandelsabkommen mit USA und mit der Ukraine. Beides nicht so ganz hilfreich gewesen, nicht so ganz erfolgreich gewesen. Ich würde mal trotzdem behaupten, es lag wirklich nicht an mir. Und habe dann den Berufseinstieg beim Wirtschaftsrat der CDU gemacht, habe dort relativ schnell aufgestiegen, bin dort dann Bereichsleiter gewesen für Industrie, Energie und Umwelt und habe da ja viel mit an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft gearbeitet, unter anderem dann eben auch zu dem spannenden Thema Wasserstoff und ja, die Lücke, die ich vorher beschrieben habe, dann mich entschieden mit EPICO füllen zu wollen.
Vielleicht, das ist ja auch so eine Frage, wie kommt man auf die Idee, ein Think Tank zu gründen? Also es ist ja eigentlich nicht so was, wo man sagt, da wird man jetzt reich, das ist jetzt ein Startup und man wird da als, verkauft es dann nach ein paar Jahren oder bringt es an die Börse. Das ist ja wirklich, also aus meiner Sicht was, wo du da irgendwelche Geldgeber brauchst, die dir natürlich das ermöglichen, deine Zeit damit zu verbringen, dir über die Zukunft Gedanken zu machen. Wie hat man da diese Courage zu sagen, das mache ich jetzt?
Ja, auch die Frage wurde mir manchmal gestellt. Also, um es vorab zu sagen, ich habe keine Pläne, EPICO an die Börse zu bringen. Wie das genau funktioniert. Wir bei EPICO reden sehr viel mit Startups, das ist spannend, aber da kann man sich Tipps holen, aber ich glaube, die können wir zumindest nicht ganz zu Ende gehen, diese Vorschläge. Ja, ganz ehrlich, es ist eigentlich diese Lücke, die mich immer angetrieben hat, diese Lücke in den Konzepten, die ich dort gesehen habe, die Sachen zusammenzubringen, pragmatisch zu sein, gesellschaftlich auch umsetzungsfähig Konzepte zu entwickeln, also nicht nur quasi wirklich auf dem hohen akademischen Ross, das ich auch kenne, zu arbeiten, sondern wirklich die Konzepte so handhabbar zu machen, dass sie auch von der Politik verstanden werden, die Übersetzungsarbeit in die Politik hinzuleisten. Das ist eigentlich der Antrieb. Also wenn ihr so möchtet, eine hohe intrinsische Motivation, kann auch zu der Finanzierung von EPICO was sagen. Sind wir auch ganz offen, steht auch auf unserer Webseite. Also wir erhalten Zuwendungen von der European Climate Foundation, von Breakthrough Energy, also sprich philanthropisches Geld aus den USA. und wir setzen, und auch aus dem angelsächsischen Bereich, aber auch aus Europa, und wir setzen wesentliche Projekte aktuell mit der Konrad-Adenauer-Stiftung um. Also ich würde sagen, die diverse Finanzierung für das ein oder andere Studienprojekt nehmen wir dann noch weiter für weitere Förderer dazu, aber achten immer darauf, dass es sehr gut ausgeglichen und divers ist, damit wir uns diese Unabhängigkeit, und das ist tatsächlich ein Luxus, da bin ich mir diesem Privileg auch schon bewusst, diese Unabhängigkeit auch wirklich erhalten können. Und nur so hat man, glaube ich, auch die nötige Legitimation und die nötige Authentizität bei den Konzepten, die man forscht. Ja.
Vorhin hast du ja in so einem Nebensatz im Endeffekt erwähnt, da möchte ich noch mal ein bisschen nachbohren, die Plattform Klimaneutrales Stromsystem, PKNS, ja, so lustigerweise abgekürzt, die, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ja beim Bundeswirtschaftsministerium aufgehängt ist und ja mit etwas Verspätung ja gestartet ist. Soweit ich jetzt informiert bin, sollte das ja schon im letzten Jahr losgehen, hat sich dann aufgrund der aktuellen Problemchen, ja, gut, Problemchen braucht man nicht sagen, Herausforderungen und sehr, sehr großen Problemen ja verzögert dann auf dieses Jahr.
Um nicht zu sagen, Riesen.
Ja, genau. und da seid ihr ja einer der Beteiligten. Man fragt sich natürlich bei diesen Aktionen immer, die jetzt wirklich dann beim Ministerium aufgehängt sind, wie unabhängig, wie neutral, wie vielleicht auch mal halt unangenehm und unbequem will denn so ein Ministerium überhaupt beraten werden? Wie sind eure Erfahrungen in diesem Zusammenhang? Ist das wirklich was, wo dann euer Input sozusagen wertgeschätzt wird und wo auch die abweichende Meinung da wirklich halt begrüßt wird und gefördert wird? Oder ist das schon eine Aktion, die, ja, ich will da jetzt auch nicht unfair sein. Man kann jetzt auch sicher nicht sagen, ja, das unterliegt dann halt irgendwie was von der Gleichmache, wo schon nur Akteure ausgesucht werden, auch die da die richtige Meinung sozusagen haben.
Das ist eine spannende Frage. Also sehr unerwünschte Meinungen sozusagen erwünscht sind. Das, die Frage müsstest du an Robert Habeck an der Stelle weichen. was ich sagen kann, ist, dass ich die Auftaktveranstaltung bisher miterlebt habe. Ich glaube, Ende dieser Woche soll es eine weitere, übernächste Woche soll es eine weitere Veranstaltung geben, wo wir uns mit dem Zielmodell auseinandersetzen. Also ich habe es schon als einen offenen Dialog erlebt. Wir bei EPICO und ich auch persönlich gehe da jetzt mit dem Mindset rein, dass das durchaus geschätzt wird, was wir sagen. Und wir sind natürlich als Think Tank in einer anderen Rolle als Verbände, die dort natürlich klar die Interessen ihrer Unternehmen vertreten. Wir sind tatsächlich nur an guten Lösungen interessiert. Wir haben jetzt kein Eigeninteresse per se. Wir haben einige Paper dazu verfasst, gerade auch auf der europäischen Ebene. Das kommt ja auch dazu. Also Europa gibt ja erstmal den vor oder hat ihn vorgegeben mit seinem Strommarktdesign-Vorschlag. Und jetzt wird eben der deutsche Vorschlag diskutiert. Und denke, da muss auch Platz sein für unbequeme Meinungen. Einige Themen werden kontrovers diskutiert werden. Wenn ich da zum Beispiel an lokale Preissignale für Strom denke, Stichwort Strompreiszonen, Stichwort Nodal Pricing, Stichwort Netzentgelte als mögliche Optionen dafür. Die müssen diskutiert werden. Dabei gibt es Gewinner und Verlierer. Das heißt, es wird auch zwangsweise unangenehme Situationen geben. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt auf den Diskussionsprozess und auch sehr gespannt natürlich, was dabei rauskommt. Mhm.
Ihr habt auch eine Studie jetzt rausgegeben vor kurzem, im Prinzip mit einem sehr ähnlichen Titel über klimaneutrale Energiesysteme. Magst du, oder also einmal die Frage natürlich, hängt es damit zusammen oder ist es quasi eine Aktion von euch, die jetzt mit dieser Plattform gar nichts direkt zu tun hat? Und magst du uns vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben? Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Key Findings von dieser Studie?
Also ich weiß jetzt gar nicht, welche du genau meinst. Wir haben tatsächlich mehrere gemacht. Also, und die gehen alle in die Richtung klimaneutrales Energiesystem, logischerweise. Aber also wir haben, was wir uns genauer angeguckt haben, zum Beispiel, ist, ja, wie können wir einen flexiblen Strommarkt jetzt schaffen? Was sind dort wesentliche Elemente von eben demselbigen? Und da ist es für uns ganz klar, dass wir eine graduelle Weiterentwicklung des Strommarktes brauchen. Wir brauchen keine komplette Veränderung oder können uns das auch nicht leisten im Sinne von, wir schmeißen jetzt die Merit Order über den Haufen. Also sprich, dass das letzt benötigte Kraftwerk für die Bedienung der Nachfrage den Preis dann setzt. Das wurde viel kritisiert, gerade auch von anderen europäischen Ländern, ganz anders gesehen zum Teil Spanien, Frankreich. Aber wir sind der Meinung, das ist weiterhin das richtige System. Übrigens hat es uns auch geholfen, die Krise durchzustehen, den Strom dorthin zu bringen, wo er am meisten benötigt wurde, auch über Grenzen hinweg. Also der europäische Binnenmarkt und das Strommarktdesign, das dahinter steht, ist, glaube ich, besser als sein Ruf, auch in der Krise. Heißt aber nicht, dass wir nicht tatsächlich klare Veränderungen brauchen. Das würde ich absolut so sehen. Wir brauchen auch eine Reform. Und ich glaube, die liegt vor allem darin, dass wir für langfristige Verträge einen liquiden Markt schaffen. Das kann die Form von PPAs annehmen, die sicherlich noch weiter gestärkt werden können, die noch weiter in die Breite getragen werden können und ich denke auch sollten. Wenn dann noch Differenzverträge, also sprich eine staatliche Absicherung, kann man sagen, notwendig ist, da muss man sicherstellen, unserer Meinung nach, dass das nicht in Richtung Produce and Forget geht, sondern dass das möglichst systemdienlich dann passiert und dass wir weiter Anreize für Marktintegration, für Innovationen dort setzen. So, wenn man das nämlich falsch macht, dann kannibalisieren sich die beiden Dinge und dann kriegt man da an der Stelle tatsächlich ein Riesenproblem. Ein weiteres Thema, was wir für sehr wichtig halten, ist das ganze Thema der Flexibilisierung. Also wirklich auch die Flexibilitätspotenziale, die dezentralen Flexibilitätspotenziale, also die zum Beispiel in den Haushalten sind, die auch zu nutzen. Früher hat man immer so ein bisschen scherzhaft gesagt, ja, wird doch keiner jetzt seine Waschmaschine anstellen für in dem Zeitraum, wo besonders viel erneuerbaren Strom im Netz ist. Und stimmt wahrscheinlich, aber wir reden jetzt nicht mehr von Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen, sondern wir reden mittlerweile von Elektroautos, wir reden von PV-Speichern, wir reden überhaupt auch von dezentraler Erzeugung, zum Beispiel in Form von Solarzellen. Die müssen in die Märkte eingebunden werden, die müssen genutzt werden und dafür brauchen wir eine Lösung. Und da erwarte ich mir auch spannende Gespräche bei der Plattform. Ja. Und das Thema Kapazitätsmärkte wird sicherlich wieder hochkommen. 10 Jahre lang haben wir das Thema nicht mehr angefasst, jetzt werden wir es wieder anfassen. Ich glaube, wir werden da in so eine Richtung gehen müssen. Einfach weil die Signale, die benötigt werden für Investoren, um in gesicherte Leistung zu investieren, aktuell so in der Form nicht vorhanden sind. Wir auch Unterkapazitäten haben, Eingriffe des Staates, also viel Unsicherheit. Gleichzeitig müssen wir Versorgungssicherheit sicherstellen. Also das wird auch ein spannendes Thema werden. Und eben diese extrem polarisierende Frage der regionalen Strompreiskomponenten, die, glaube ich, auch nochmal für einigen Wirbel sorgen wird in der Plattform, aber auch auf EU-Ebene, weil das Thema der Strompreiszonen ja nie wirklich weg war. Wir versuchen es immer auszuklammern, aber es bleibt ein schwieriges Thema.
Klimaneutrales Energiesystem, natürlich wahrscheinlich heute nicht mehr vorstellbar ohne die Hinzunahme von Wasserstoff als Energiespeicher, als einen Weg, um Energie zu verteilen. Und was ihr im Zuge jetzt auch der Diskussionen rund um die Plattformen sehr wahrscheinlich besprechen werdet und wo ihr euch als EPICO ja auch schon entsprechende Überlegungen und Gedanken gemacht habt, ist natürlich die H2-Strategie. Wir haben in unserer allerersten Podcast-Folge im Juni 2020, schon fast 3 Jahre jetzt her, uns die damals neue Wasserstoffstrategie noch einer anderen deutschen Regierung vorgenommen zu diesen Zeiten. Und die hat jetzt schon tatsächlich ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wie fällt denn aus deiner Sicht jetzt wirklich so ein Reality-Check für diese H2-Strategie aus? Sind wir da auf einem Weg, der zielführend ist und der auch diese Ziele, wie sie in der H2-Strategie formuliert sind, annähernd erfüllt? Oder sind wir in einer Situation, wo Anspruch und Wirklichkeit da doch gehörig auseinandergehen?
Ja, also ich würde mal die Frage beantworten mit einem klaren Jein. Also es gibt sicherlich Fortschritte. Es gibt auch viele extrem spannende Projekte, die angestoßen wurden zum Thema Wasserstoff. Allerdings, wir haben auch mal tatsächlich eine Studie unter dem Titel Reality Check der nationalen Wasserstoffstrategie gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon, ja, dürfte knapp 2 Jahre oder so her sein. Und auch damals sind wir zu dem Schluss gekommen und eigentlich würde ich diese These immer noch vertreten, dass einfach ein paar ganz wichtige Bausteine fehlen, damit der Wasserstoffhochlauf wirklich an Fahrt aufnehmen kann. Und wenn du jetzt fragst, wie ist die Bilanz der Wasserstoffstrategie? Ja, ich glaube, vor 2 Wochen waren es 1000 Tage Wasserstoffstrategie und dann würde ich sagen, sie ist gemischt, ne? Also wenn ich mir jetzt ein paar Ziele genauer angucke, Stichwort zum Beispiel Elektrolysekapazität, die wir in Deutschland aufbauen wollen, ne? Da haben wir uns ja bis 2030 vorgenommen, 10 Gigawatt zu schaffen. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Projekte zusammenzählen, die wir aktuell in der Pipeline haben, kommen wir auf etwas mehr als die Hälfte. Und jetzt kann man sagen, das Glas ist halb voll, aber wenn ich so auf den Kalender gucke, dann sieht man natürlich auch, das wird schon nochmal sehr sportlich, diese Ziele da zu erreichen. Und wenn wir natürlich unsere Elektrolysekapazität nicht in dem Maß ausbauen, wie wir uns das vorgenommen haben, dann erhöht das ja gleichzeitig den Bedarf, den wir an Wasserstoffimporten haben. Und in der Neufassung der nationalen Wasserstoffstrategie wird jetzt von 95 bis 130 Terawattstunden Bedarf gesprochen. 50-75% werden importiert werden müssen. Das heißt, das ist wirklich eine massive Hausnummer, vor der wir da stehen. Und auch da würde ich sagen, haben wir noch keine echte kohärente Wasserstoffimportstrategie gesehen. Also da sind wir jetzt europäischer Ebene in Anfängen. Wir haben sicherlich mit H2 Global in Deutschland schon ein ganz gutes Instrument, was man dafür nutzen kann. Aber es fehlen weiter große Bestandteile und man muss sich einfach auch vor dem Hintergrund nochmal verdeutlichen. Ich glaube, dass Wasserstoff mittel- bis langfristig eine Global Commodity wird. Das denke ich schon. Und die gute Nachricht ist auch, es kommen immer mehr Wasserstoffproduzenten aufs Spielfeld, aus der MENA-Region, aus Südamerika, aus anderen Bereichen. Aber für absehbare Zeit ist der Wasserstoff knapp, sind dann eben auch die Exporte knapp. Und da werden wir in einem Wettbewerb stehen. Wettbewerb mit anderen Verbrauchszentren. Ich denke da insbesondere an Asien, Korea, Japan. Mal gucken, wie das mit China und mit Indien genau laufen wird. Da ist das, glaube ich, noch gar nicht so klar. Und das ist natürlich... Das ist natürlich ein spannendes Szenario, auf das man sich einstellen muss und wofür man wirklich eine sehr kohärente Strategie braucht. Da habe ich noch nicht über die industriepolitischen Aspekte gesprochen, jetzt mit dem Inflation Reduction Act der Amerikaner, die ja ganz massiv in Elektrolyseproduktion aufgehen wollen, was natürlich auch die europäischen Herstellungskapazitäten oder den Hochlauf von Elektrolyseurproduktion in Europa vor einige Herausforderungen stellen wird. Und ja, also auch da muss ich sagen, fehlt mir noch der ganz klare rote Faden. Ich glaube, da soll auch noch was kommen, was die Wasserstoffimportstrategie angeht. Auf deutscher Ebene, können vielleicht auch nachher nochmal über die europäische Ebene sprechen, haben wir auch eine Studie zur Wasserstoffbank gemacht. Und beim Thema Infrastruktur, naja, auch da sind wir, glaube ich, das Henne-Ei-Problem nicht wirklich losgeworden, oder? Also wir haben das leider immer noch und wir brauchen hier einfach ein ganz klares Signal, dass die Infrastruktur zur richtigen Zeit und zum richtigen Umfang vorhanden sein wird, damit die Investitionen getätigt werden. Und auch hier haben wir großes ambitioniertes Ziel aufgestellt. Wirtschaftsminister Habeck hatte das im Dezember gesagt, bis 2027 1800 Kilometer Wasserstoffleitung. Auch da sind wir noch weit davon entfernt. Und ja, führen stattdessen ja jetzt eine Debatte, ob wir nicht eine nationale Wasserstoffgesellschaft brauchen, was sicherlich auch eine gewisse Relevanz hat, mittelfristig vielleicht auch zur Beschleunigung beitragen kann. Aber kurzfristig binden wir einfach auch erstmal politisches Kapital jetzt in wieder einem sehr intensiven Prozess, wo wir uns erstmal die Frage stellen, wie soll es denn eigentlich mit dem Ausbau grundsätzlich weitergehen und natürlich die Unternehmen, die schon Investitionen getätigt haben oder die tätigen wollen, jetzt weiter verunsichert werden. Und das schiebt jetzt die Investitionspipeline nicht unbedingt an.
Ja.
super interessante Themen. Die Zeit rennt uns davon. Deshalb würde ich sagen, wir sprechen auf jeden Fall in der zweiten Folge oder im zweiten Teil von unserem Gespräch darüber. Aber für heute müssen wir leider schon zum Ende kommen. Wir sind schon hart an der 30-Minuten-Grenze. Daher nur noch als kurzer Hinweis an euch, liebe Hörer. Also erstmal natürlich einen herzlichen Dank an dich, Bernd, jetzt für den ersten Teil des Gesprächs. Und an unsere Hörer natürlich der Hinweis, wenn ihr Fragen an Bernd direkt habt, dann schreibt uns gerne. Wir leiten das dann weiter, setzen euch mit ihm in Kontakt. Und ja, über kontakte@heilschönbar.de und das Webseitenformular könnt ihr uns jederzeit erreichen.
Ansonsten findet ihr wie immer in den Shownotes auch alle Links zu Epico und über alles, zu allem, worüber wir heute gesprochen haben. Vielen Dank auch von meiner Seite, Bernd, und ich freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche hier wieder an der Bar treffen.
Klasse, vielen Dank euch und ja, freue mich auf die Fortsetzung.
Macht's gut, bis bald.
Ciao.